Ja, letztes Mal
über den Heiligen Geist gesprochen, erinnert euch? Und wir wollen heute Abend sprechen über das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirken will und auch wie er uns ausrüsten will, auch mit Gaben ausrüsten will, weil die Gaben sind so notwendig, Orientierung in dieser Welt zu haben. Das brauchen wir ja. Wir müssen wissen, was erwartest du von uns? Was ist der richtige Weg für mich? Was soll ich tun? Und wenn dieser Heilige Geist, oder besser gesagt, je mehr wir diesem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben und seine Führung erkennen, je mehr leitet er uns auch, dann merken wir nicht hier lang, sondern da lang. Und da will Gott uns sicher drin machen. Beginnen wir einfach mal mit der Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2. Ne, wir nehmen doch zuerst eine andere, Apostelgeschichte 1. Und zwar Vers 7 und Vers 8. Wie gehst du, ja?
Darauf antwortete Jesus: Die Zahl dafür hat allen Gott, der Vater, bestimmt. Das ist nicht eure Sache. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.
Lies Vers 9 ruhig noch mit.
Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn vor ihren Augen und sie sahen ihn nicht mehr.
Genau, danke. Also stellt euch das mal ganz bildlich vor. Dieser Jesus hat seine Jünger immer gesagt, wo es lang geht. Mach dies, mach so, tu das, jetzt geht dahin. Und jetzt auf einmal sagt dieser Jesus, tschüss. Aber bevor er tschüss sagt, denn die Bibel sagt, als er diese Worte beendet hatte, hat eine Wolke ihn hochgenommen und er war weg. Das heißt, er hat die Jünger nicht hilflos zurückgelassen, sondern er hat ihnen den Heiligen Geist gegeben. Und dieser Heilige Geist wohnt in uns Gläubigen und will uns führen und leiten. Und hier heißt es zum Beispiel Vers 8, das ist gerade gelesen worden. Aber ihr werdet, was empfangen?
Den Heiligen Geist.
Was steht bei euch? Ihr werdet was empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist? Kraft. Kraft. Wie heißt das in Gita? Wie heißt das die Hoffnung für alle? Wie sagt die auch?
Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein.
Ja, durch seine Kraft steht das mit dir auch. Das heißt also, der Heilige Geist gibt uns Kraft. Das ist das Wirken in unserem Herzen oder in unserem Leben ist Kraft. Kraft, Dinge zu tun, die wir aus uns selbst nicht tun können. Jetzt Apostelgeschichte 2. Die Verse 1 bis 4. Und dann 14 bis 19. Erstmal 1 bis 4. Und dann 14 bis 19. Geht da, wenn du 1 bis 4 liest?
Ich bin 14 bis 19. Ne?
Und du dann 14 bis 19. Kapitel 2, 1 bis 4.
Lieber Kapitel 2. Das ist was mit jüdischen Pfingstfest? Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten in fremden Sprachen, denn der Geist hatte ihnen diese Fähigkeit gegeben.
Amen. Das erste Mal in der biblischen Geschichte musste das eingeläutet werden durch eine gewisse Art und Weise, wie es bisher noch nicht gegeben hat. Denn das war etwas Neues, dass der Heilige Geist ausgegossen wird über die Menschheit, die an Jesus glauben, und dadurch Kraft erwirken geschehen, der Apostelgeschichte war der Beginn eines neuen Zeitalters. Das war der Beginn der Multiplikation. Eine Person, die bisher alles getan hat, Jesus, sagt: Tschüss, ich gehe. Und jetzt kommt der Geist, der auf mir war, auf euch. Und er wird euch befähigen, ich sage es mal mit menschlicher Weise, kleine Jesus sozusagen. Er wird euch befähigen, das, was ich getan habe, jetzt auch in der Welt zu tun. Aber ihr braucht das nicht aus euch selbst zu tun, sondern der in euch wohnende Heilige Geist wird das tun. Und wenn ich weggehe, werde ich ihn zu euch schicken. Das hat Jesus in Johannes Evangelium gesagt. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde ihn zu euch schicken. Das haben wir das letzte Mal gelesen. Und heute sehen wir die Auswirkung dieses Schickens, wenn der Heilige Geist auf die Menschen kommt. Aber wie gesagt, hier ist es das erste Mal, macht man immer, das kennt man bei uns auch. Wenn einer ein Geschäft eröffnet, dann macht er nicht einfach ein Geschäft auf und sagt, jetzt habe ich auf. Sondern er macht irgendwo eine Kapelle oder irgendwas, macht, hier ist ein neues Geschäft, hier ist was Neues, hier entsteht was Neues. Und genauso ist dieses Kommen des Heiligen Geistes auf die Menschheit eingeläutet worden durch einen spektakulären Akt der Größe Gottes. Weil hier musste gezeigt werden, dass das, was jetzt geschieht, nicht menschliche Sache ist, sondern wirklich Gottes Wirken ist. Denn die Menschen, als der Heilige Geist auf sie kam, die sprachen perfekt Syrisch, als Beispiel, perfekt Ägyptisch, die haben nicht studiert auf irgendeiner Hochschule. Was ist jetzt wieder noch geschrieben? Das ist jetzt nicht alles im Kopf. Kyrenisch, von Asien, Kappadokien, Libyen, jede Fremdsprache, die vertreten war, in dem Augenblick dieses jüdischen Festes, konnte gesprochen werden durch sie. Das ist genau das Gleiche, als wenn Rita plötzlich loslegt, jetzt perfekt Indisch zu sprechen. Miriam spricht perfekt Italienisch ganz plötzlich. Barbara spricht ganz perfekt Spanisch plötzlich. Aber keiner von ihnen hat es je gelernt. Und gegenüber von diesen Menschen saßen Spanier, jetzt als Beispiel, ja, Spanier, natürlich nicht hier in der Bibel, aber jetzt, Gott hat das getan, um zu zeigen, das ist nicht ein Mensch, das kommt von Gottes Seite aus. Die Bibel sagt, es waren ungelehrte Leute und die sprachen plötzlich ganz perfekt von Sprachen. Und das Wunderbare war, sie hörten sie die großen Taten Gottes verkündigen. Ja. Die redeten plötzlich, verstanden selbst nicht, was sie sprachen, weil sie die Sprache ja nie gelernt hatten, aber sprachen perfekt auswärts. Und das hat Gott getan. Also das war der Beginn, es wurde richtig eingeläutet, was Gott tut. Lesen wir mal die Verse 14 bis 19 jetzt.
Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Männer von Judäa und ihr alle, die zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Traumgesichter haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und Rauchdampf.
Danke. Als das geschah, was hier geschah, da heißt es in Vers 13, was mag dies wohl sein? Das war etwas ganz Neues, das haben sie noch nie erlebt. Das war so spektakulär. Und das Wunderbare, finde ich immer wieder, war, dass sie die großen Taten Gottes verkündeten und die wussten nicht, was sie sagten. Normalerweise, unter den
Aspekten, die hier vorfinden, man hat sie bedroht mit dem Tode, dass es ihr Tod sein wird, wenn sie etwas von diesem Jesus sagen. Die redeten von diesem Jesus und wussten nicht, was sie von diesem Jesus redeten. Also brauchten sie auch keine Angst haben, obwohl sie diesen Sohn nicht mehr hatten. Aber es war kein Grund zur Angst, sie verstanden ja nicht, was sie sagten. Aber ihr Gegenüber verstand genau, was sie sagten. Das ist doch wunderbar, was Gott tut. Und wenn wir denken, das war damals, dann täuscht ihr euch. Wer glaubt, das war damals, der wird es heute nicht empfangen. Der gleiche Heilige Geist will heute noch auf uns sein und in uns sein und die gleichen Dinge wirken, die hier geschrieben stehen. Was haben wir denn da gelesen gerade? Jedenfalls die Auswirkung dessen, was es geschah, war eine gewaltige Befreiung. Stellt euch das mal ganz spannend vor. Es war ja spannend. Diese Leute, diese Leute, die zusammengekommen waren, Gott zu loben und Gott zu suchen, die waren unter einer gewaltigen Spannung. Sie sollten rausgehen, das Evangelium verkündigen. Und da wussten sie genau, das kostet unseren Kopf. Wenn wir denen sagen, dass Jesus Herr ist, dann werden wir in Kürze irgendwann in den Gefängnissen verenden. Das wussten sie. Was hat das bei ihnen bewirkt? Totale Lähmung und Angst. Und als der Heilige Geist auf sie kam, befreite er sie von der Menschenfurcht. Denn so wie Mandy gelesen hat, dieser Vers 14, Petrus aber stand mit den Elben auf und erhob seine Stimme und sprach: Männer von Judäa und alle, die in Jerusalem wohnen, dies sei euch kund und hört auf diese Worte. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist erst morgens neun. Die dritte Stunde. Es ist erst morgens neun, die sind nicht betrunken. So, die hatten, wie benehmen sich denn vom Wein betrunkene Menschen? Ist das lustig? Ist das fröhlich? Ja, Wein hat meistens die Auswirkung bei den Leuten, dass es sie entspannt macht. Es macht entspannt. Und die Auswirkung des Heiligen Geistes, der Befreiung von Angst, hat gemacht, dass die nur noch gelacht haben. Die haben sich gefreut, weil der Druck weg war. Der Druck war weg. Der Heilige Geist hat Kraft in ihr Leben gemacht und die Kraft hat jegliche Menschenfurcht vertrieben. So eine Kraftauswirkung vertreibt immer menschliche Furcht, weil der Teufel immer bedroht. Und deswegen müssen wir uns danach sehen, diese Ausrüstung des Geistes zu bekommen und dann ihm zu gehorchen in dem, was er tut. Was will er denn tun? Das ist hier ganz klar gesagt. In den letzten Tagen, es wird geschehen, spricht der Herr, dass ich von meinem Geist ausgießen werde, und jetzt macht der Bibel etwas deutlich, dass es ihm ganz egal ist, ob das ein Kind ist, ein junges Mädchen, eine alte Omi oder ein alter Opi, es steht geschrieben über alles Fleisch. Ja? Und wenn dann der Tat eine Oma herkommt, so ja am Stocke geht, und auf einmal fängt die an, in anderen Sprachen zu reden, ja, dann weiß man, es hat sie erwischt. Es hat sie erwischt. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen. Ja, die Menschen gucken doch oft nach Titel. Wenn er einen Titel hat, dann ist er schon wer. Dann könnte man eher glauben, dass was von ihm kommt. Aber es ist auch ganz interessant, dass Gott nicht sagt, der Heilige Geist kommt auf Professoren und Doktoren und Juristen. Ja, nein. Gott hat ganz klar gesagt, die nichts sind vor der Welt, die habe ich mir erwählt. Also, es muss auch gewisser menschlicher Stolz abgelegt werden, denn der menschliche Stolz hält die Gaben des Geistes auf. Zum Beispiel, ja, wenn diese Gabe auf mich kommt und ich spreche ja plötzlich eine fremde Sprache, ja, der denkt mir, ich bin durchgedreht. Ich bin durchgeknallt. Wer die Angst hat, bekommt sie nicht. Wer Angst hat, sich zu blamieren, der hält den Segen für sich selbst auf. Wir müssen auch Gott Freiheit geben, mit uns zu tun, was er will. Das sagt die Bibel so in 1. Korinther 12. Der Geist teilt jedem aus, wie er will. Nicht wie wir wollen, wie er will. Und der Geist will gewisse Gaben austeilen, weil die Gaben notwendig sind. Wenn ich zum Beispiel eine Frage habe, ja, wie gehe ich, wenn, nimm mal an, ich habe morgen was Schwieriges vor mir. Und ich sage, Herr, wie gehe ich das an? Ich weiß es nicht, wie soll ich das machen? Und morgen früh wacht Heike auf und sagt, Dan, ich hatte einen Traum von dir. Und dann träumt sie das, hat sie das geträumt in der Nacht, was ich tun soll. Und ich spüre, während sie spricht, oh, der Heilige Geist durchströmt mich und sagt, das ist es, was du tun sollst. Denn Gott hat sie benutzt als Kanal, um mir zu zeigen, wie es richtig ist, wie ich richtig gehen kann, ohne fehlzugehen. Brauchen wir das? Oh ja. Oh ja. Wir brauchen das. Und so steht hier geschrieben, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter, jetzt wird die erste Gabe gesprochen, werden weissagen. Was ist denn Weissagen? Bei einer Weissagung kommt der Geist Gottes über den Menschen und spricht durch ihn, was er einem anderen mitteilen will. Irgendjemand, manchmal der ganzen Gemeinde, manchmal ein Ehepaar, manchmal ein Kind, manchmal einem Erwachsenen, egal wen. Das ist ganz gewaltig. Das habe ich selbst schon erlebt. Wenn der kommt. Wenn er dich gebrauchen will, dann bist du nicht mehr du. Also, das muss ich euch erzählen. Das war eines der gewaltigsten Erlebnisse für mich. Ich bin ja an sich von Natur aus ein ängstlicher Mensch. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber... Na gut. Von der Natur aus bin ich ein ängstlicher Mensch. Und wir waren in Israel und sind da mit einem Soldaten in einen Naturpark gegangen, wollten uns diesen wunderbaren Naturpark angucken. Und plötzlich hörten wir Geräusche. Du, 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 ging das immer. Da werden wir, wo kommt das her? Auf einmal, so 30 Sekunden Pause, da ging es du, 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 du. Dann wurden wir natürlich neugierig. Wo kommt das her? Da müssen wir mal hin jetzt. Dann sind wir mit dem Geräusch nach, dann ging das so wie so ein aufgeschütteten Hügel hoch, aber es war ein Berg, ging so Stufen hoch, dann gingen wir da hoch und als wir oben ankamen, standen da oben so zwischen 60 bis 90 Leute, wie in Trance, wirklich wie in Trance, und machten Meditation. Und vorne steht einer mit so einer, wie heißt das, nicht Megafon, oder so eine Flüstertüte, und macht ihm das vor. Du, 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 das war der Vorsprecher. Und alle machten das danach, ja. Und dann standen sie da, die waren total wie weg. Wirklich wie in Trance. Sie standen da und wir gingen da rum. Und ich stehe da so und sehe das so, was sie da machen. Auf einmal, das geht wuff, wie ein Brausen über mich. Eine Kraftwelle auf mich. Ich hebe die rechte Hand und schreie ganz laut, Jesus Christus ist Herr! Da war alles still. Ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ja? Oh, das war so gewaltig. Und Anita hat sich umgeguckt, hat es von mir noch nie erlebt. Neben mir stand eine Französin, eine Schwester, die hat das gleich auf Französisch. Auf sie kam der gleiche Geist und sie, ich kann das nicht auf Französisch, ich kann kein Französisch, hat sie das auf Französisch reingeschmettert. Der Leiter der Gruppe, das war ein Deutscher mit der Reisegruppe, der kam sofort angerannt, der war so schockiert. Bitte, mein Herr, sagen Sie still, stören Sie das hier nicht. Sie können doch ja auch gerne was sagen, wenn Sie was sagen möchten. Aber bitte, die Leute wurden durch diese Posaune, das war wie eine Posaune, wie ich das ausgedrückt habe, die wurden total aus ihrer Trance gerissen. Und das wollte Gott tun. Danach war alles vorbei. Ich brauchte nichts weiter zu tun, als dieses zu sagen. Jesus Christus ist Herr. Und Anita hat gesagt, man, das war stark, wie das gemacht hat. Ich habe gar nichts gemacht, habe ich gesagt. Eine Welle des Geistes kam über mich, hat mich benutzt und hat das einfach diesen Leuten gesagt, was wichtig ist. Weil die waren ja auf total falschem Weg. So, das ist, da tut man nichts hinzu. Da können wir nichts hinzutun. Das können wir auch nicht aus uns selbst tun. Es ist eine Welle der Kraft, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Das muss nicht immer in so gewaltiger Auswirkung sein. Auch jetzt spüre ich die Kraft Gottes, die mich nimmt, euch das zu sagen. Auch das, was ich jetzt tue, ist das Wirken des Geistes, hat nichts mit mir zu tun. Wenn ich das aus mir selbst tun müsste, dann müsste ich das alles niedergeschrieben haben und ich müsste das alles vorlesen. Der Geist Gottes gebraucht uns als Sprachrohr. In dem Psalm steht einmal geschrieben, öffne deinen Mund und ich will ihn füllen. Also im Glauben beten wir, dann fangen wir an. Als ich mal angefangen habe und Gott hat gesagt, du sollst predigen, vor jeder Versammlung, durch meine Angst, die ich hatte, war ich 2 bis 3 Mal auf Toilette. Mein Darm wurde so unruhig, dass ich immer kurz war, oh, nochmal auf Toilette. Das war die menschliche Angst. Aber Gottes Geist vertreibt diese menschliche Furcht. Und dann kommt seine Kraft. Und wo seine Kraft kommt, hat die Furcht keinen Raum mehr. Also, eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure Jünglinge werden Gesichter sehen. Wisst ihr, was Gesichter sind? Das sind Erscheinungen, die sie sehen.
Vision.
Ja, wie Vision, genau. Die sehen etwas vor einem geistlichen Auge, als wenn es real ist, aber es ist nicht. Es ist nicht hier sichtbar. Es sieht meistens nur die eine Person. Sie sieht etwas und teilt es mit, was sie sieht. Und eure Ältesten werden Traumgesichter haben, also nachts im Gesicht oder träumen. Träumen in diese Wahrheit empfangen während des Traums. Und sogar auf meine Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. So, hier wird also eine ganze Menge gesagt, was Gott tun will. Also das ist immer noch aktiv, weil die Apostelgeschichte, das heißt, dass bis das Reich Gottes gebaut wird, ist noch nicht zu Ende. Das ist erst zu Ende, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dahin müssen diese Gaben aktiv bleiben. Wie werden sie denn aktiv? Durch Männer und Frauen, die sich danach sehnen, zu dienen in der Gemeinde. Menschen zu dienen durch die Gaben, die ihm gegeben werden. Wenn einer die, meint, oh, ich brauche eine Gabe, das wertet mich auf, dann kann die Gabe ganz schnell von unten kommen. Unser Motiv für die Gabe muss ganz allein sein, ich will den Willen Gottes tun, ich will ein Segen sein für mich und für meine Umwelt und ich überlasse Gott, ich gebe Gott die Freiheit, mir die Gabe zu geben, die er will. Das können auch Eindrücke sein. Das können, wir lesen das gleich nachher noch. Es gibt so viele verschiedene Arten von Gaben, aber es bedeutet auch darin zu üben. Ja, wenn man einen Eindruck empfängt, wenn der Eindruck richtig ist, das ist ein ganz interessantes Zeichen. Die meisten Menschen haben Angst. Sie kriegen einen Eindruck und sie trauen sich diesen Eindruck nicht zu sagen. Weil sie Angst haben, es könnte falsch sein. Meinetwegen, du kriegst jetzt einen Eindruck. Du hast irgendeinen Eindruck in deinem Herzen, der ist ganz stark. Ne? Das kann ein Eindruck sein, hier ist einer, der hat eine Sache gemacht, die nicht in Ordnung ist. Als Beispiel. Du kriegst den Eindruck, aber während du den Eindruck kriegst, hast du Gedanken, halt lieber deinen Mund, wenn das nicht stimmt. Du blamierst dich bis auf die Knochen. Wenn das kommt, dann kannst du ganz sicher sein, dass die Sache von Gott ist. Weil wenn Gott auf den Plan kommt und eine Gabe geben will, dann ist der Teufel auch gleich da. Und will verhindern, dass du diese Gabe aktiv machst. Und deswegen wird er das, was du hast, in Zweifel ziehen, ob das von Gott ist. Weil wenn du das glaubst, dann wirst du sie nicht aktiv werden lassen. Dann wirst du es runterschlucken, wirst mitnehmen. Vielleicht sagst du beim Ausgang, also ich weiß nicht, hör mal, Bernd, ich hatte da vorhin was. Da war ein Gedanke, aber ich traute mich das nicht zu sagen. Das könnte ja auch falsch sein. Dann war es richtig. Wenn es falsch sein könnte, dann war es richtig. Zumindest zeigst du durch dein Verhalten eine Spur auch von Gottesfurcht. Weil du willst ja auch nicht tun, was falsch ist. Ja, aber das Zeichen dieser Angst zeigt genau, dass der Satan auf dem Plan ist und die Gaben Gottes verhindern will. Schlagt mal den ersten Korintherbrief auf, Kapitel 14. Erster Korintherbrief, Kapitel 14. Die Verse 26 bis 33. Wenn ihr da hinten lest, wäre es gut, wenn ihr lest schön laut, dass wir es ins Mikro kriegen. Kapitel 14, die Verse 26 bis 33. 26 bis 33. 1. Korinther. Der 1. Korintherbrief. Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Zeilen, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung,
alles geschehe zur Erbauung.
Danke, vielleicht können wir schrittweise vorgehen. Ja, wenn ihr zusammenkommt, Brüder, dann soll nicht nur einer reden. Denn jeder, so hat jeder, der eine einen Psalm, der eine sagt zum Beispiel, Mann, ich habe diese Woche in der Bibel gelesen. Ich muss euch das sagen, was mir da wichtig geworden ist. Und dann, darf ich das jetzt sagen? Ja, bitte, lach. Und dann sagt er, oh, da stand geschrieben. Und dann sagt er ja, was ihm so wichtig geworden ist. Das muss sein, versteht ihr? Bei uns, in unseren Hauskreisen muss mehr Leben rein, indem wir aktiver werden, indem wir mitteilen, was mir zum Segen geworden ist. Da darf ich nicht sitzen und einfach sagen, oh, das kann ich nicht sagen, ich störe, er kommt mit seiner Predigt nicht zu Ende, ich störe sonst oder irgendetwas. Wenn euch das wichtig geworden ist, bitte meldet euch und sagt, kann ich das kurz mitteilen? Ich habe was zu sagen, natürlich darf das nicht eine halbe Stunde dauern, weil sonst kommen wir ja gar nicht durch. Und dann fangen wir nicht an, von Tante Emma zu erzählen, Onkel Adolf, sondern das, was uns wichtig geworden ist. Wir konzentrieren uns auf das. Also der eine hat einen Psalm, der andere sagt, das ist mir wichtig geworden. Der dritte hat vielleicht irgendeine, jetzt er redet in einer Sprache und ein anderer versteht, was er sagt und legt das aus. Ja, der hat eine Sprachenrede, die zur Auslegung da ist. Es gibt unterschiedliche Sprachenreden. Die eine Sprachenrede gibt Gott den Menschen, um sie dadurch aufzubauen. Die ist nur für mich da. Na, wenn ich dann unten bin, ich bin im Keller, ich fühle mich auf. Ich kann nicht mehr, ich bin müde. Ja? Dann fang an, wenn du diese Gabe hast, in Sprachen zu reden. Und wenn du diese Gabe nicht hast, dann bitte um die Gabe. Ohne Bitten bekommt ihr gar nichts. Wir können auch dafür beten, das ist gar kein Problem. Wir können auch meinetwegen heute Abend dafür beten, dass Gott diese Gaben austeilt. Aber wir müssen Gott die Freiheit lassen, zu sagen, wem er welche Gabe gibt. Es ist eine falsche Auslegung der Schrift, dass Gott jedem die Sprache, die Gabe in Sprachen zu reden geben will. Gott gibt jedem, wie er will. Wenn ihr sie kriegt, preist den Herrn. Wenn ihr sie alle kriegt, preist den Herrn. Aber es ist keine Bedingung zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist.
Da gibt es doch einen armen Brief auch. Ich weiß nicht, in welchem Brief das ist. Eine ganz lange Passage, die sich damit beschäftigt. Sprachen oder nicht Sprachen.
Ja, da kommen wir noch zu. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. In jedem Fall sagt die 1. Korinther 12, der Heilige Geist teilt jedem aus, wie er will. Aber, es ist ja ganz interessant, ja? Der eine hat die Gabe, dann in Sprachen zu reden, und der nächste hat die Gabe zu weissagen, der dritte hat die Gabe, Visionen zu haben. Es wird doch viel interessanter, wenn jeder was hat. Das ist langweilig, ja? Wenn alle die gleiche Frisur haben, ist langweilig. Na, Vielfalt ist doch schön, oder? Stellt euch vor, alle würden hier sitzen mit einem Rock, meinetwegen, jetzt nehme ich mal mehr. Alle werden hellgrün gekleidet von euch. Ihr hättet alle die gleiche Bluse, alle den gleichen Rock, alle den gleichen Haarschnitt, alle das gleiche Parfüm. Jeder die gleiche Brille.
Hat es ja immer gegeben, ne? China unter Mao.
Ja. Ja. Das gibt es auch in manchen Gemeinden, das ist cool. Aber gab's. Gibt's, weiß ich nicht, ich war da noch nicht wieder. Aber das ist furchtbar. Wenn sie alle, ich sag mal, NATO-Einheitsschnitt, wenn sie alle gleich aussehen, und wenn sie nicht gleich aussehen, dann werden sie zusammengestumpft, bis sie sich so kleiden, wie die andere Schwester das möchte. Aber was Gott will, ist Einheit in Vielfalt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das sehen wir auch in den Gaben. Gott ist doch nicht einseitig, er teilt nicht nur eine Gabe aus. Gott teilt gerne viele Gaben aus. Und da gelesen wurde, alles geschehe zur Erbauung. Nicht zum, dass du dich richtig schlecht fühlst danach. Alles geschehe zur Erbauung. Ja, wenn Gaben da sind, dass du depressiv nach Hause kommst, dann musst du wissen, die Gabe war nicht von Gott. Dann musst du sie ganz schnell über Bord werfen. So spricht der Heilige Geist. Du bist die Schlimmste in dieser Runde. Tu Buße. Verkriech dich in die Ecke. Komm nie wieder hervor. Das ist nicht der Heilige Geist. Gut, lest bitte weiter.
Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, zu zwei oder höchstens zu dritt und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweigt er in der Gemeinde, redet aber für sich und für Gott. Von den Propheten aber sollten zwei oder drei reden und die anderen sollten urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unterordnung,
der Unordnung,
sondern des Friedens.
Amen. Ich will nochmal auf diesen Satz zuerst hinweisen, der Vers 31. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Also die Gaben sind wiederum dazu da, es ist wieder ganz eindeutig, zum Lernen und zum Trösten. Ja, dafür ist es da, damit ich weiß, wo geht's lang. Wie muss ich das tun? Wie verstehe ich das? Und wenn Menschen da sind, die irgendwelche Dinge erlebt haben, die negativ für sie sind, dann sollen diese Gaben ihnen Trost bringen, ihnen Auferbauung bringen, ihnen Ermutigung bringen. Ja? Dazu sind die Gaben da. Natürlich können sie auch zur Ermahnung sein. Es gibt auch eine Gabe, die zur Ermahnung ist. Das habe ich auch mal erlebt. Da habe ich, war ich bei einer großen Veranstaltung von Reinhard Bonnke mit als Seelsorger erwählt. Ich sollte mit nach vorne kommen, dann gab es unter der Tribüne ging man hinten eine Treppe runter, da war man unten in den Seelsorgeräumen. Das war riesig groß darunter. Und plötzlich kriegte Reinhard Bonnke eine Offenbarung. Und dann hat er durch das Mikrofon in diesen Raum gesagt, und der Heilige Geist spricht, hier ist eine Person, du lebst seit Jahren in Ehebruch. Gott weiß das. Tu heute Buß und wende dich ab von deiner Sünde. Wo ist diese Person? Ja, glaubt ihr, die kam nach vorne? Nein, keiner kam nach vorne. Nicht einer. Naja, hat Reinhard Bonnke dann seine Predigt begonnen, weitergemacht. Und als er seine Predigt beendet hatte, hat er aufgerufen, sein Leben Jesus zu geben. Und jeder, der sein Leben bereinigen wollte, sollte unten in den Seelsorgeraum reinkommen. Unter die Seelsorgeräume, die unten waren. Und in einer Ecke stand ich und von einem Leiter wurden Personen zugeteilt. Bitte zu dem, du zu dem, du zu dem. Und dann kam ein Mann zu mir, sag ich, was kann ich für dich tun? Und dann sagt diese Person, ich bin der, für den diese Weissagung galt. Ich hab da gesessen. Gestanden, besser gesagt. Oh, da hatte ich ja nicht mit gerechnet. Ich persönlich kriege jetzt diese Person, wo man gewartet hat, die kommt jetzt nach vorne und sagt jetzt, ich bin der Sünder. Ja, nee. Still und heimlich, war auch in Ordnung so, finde ich auch ganz in Ordnung so. Kam er, aber der Heilige Geist hat zu seinem Herzen gesprochen, hat in diesem Abend mit der Sünde gebrochen. Was sagt die Bibel? Dieses alles diene zu eurer Auferbauung. Wurde er auferbaut? Oh ja. Oh ja. Denn der Heilige Geist hat gewusst, hier sitzt ein Mensch, den will ich heute Abend retten aus seiner Sünde. Reinhard Bonnke musste den Mut haben. Was denken die Menschen jetzt von mir, wenn ich das jetzt sage und da kommt keiner? Aber der Reinhard Bonnke hat sich getäuscht. Hat er nie erfahren, ob dieser Mensch sich je gemeldet hat. Aber ich habe es erfahren. Und das war eine Ermutigung für mich, das Reden des Geistes ernst zu nehmen. Auch wenn keiner auftritt, wenn sich keiner meldet, dann kann es einfach sein, dass nur einer Angst hat, sich jetzt zu offenbaren. Aber wir dürfen nicht in der Angst denken, das könnte Quatsch sein oder vielleicht ist er hier gar nicht. Also es war zur Erbauung, aber erstmal war es zur Ermahnung für diesen Menschen. Und so, wir müssen uns ausstrecken, wenn Menschen gerettet werden sollen, wenn Menschen aus der Sünde rauskommen sollen, dann müssen wir uns ausstrecken, das zu offenbaren, was nur der Geist Gottes weiß. Denn der Geist Gottes, der guckt runter hier. So wie so, es gibt doch solche Sonden, habt ihr das schon mal erlebt? Ich war mal, da war ich 22, da hatte ich Magenprobleme damals. Und dann ist man mit so einer Sonde in meinen Magen runter. Ja. War furchtbar.
Spiegelung.
und hat da unten mit einer geleuchtet überall, ob da irgendwo Magengeschwüre sitzen. Und sich Gott sei Dank keine gefunden. Aber so wie diese Sonde da reingeht und da unten guckt, ob da sich irgendwas Negatives auffällt, so geht der Heilige Geist in uns hinein und will uns helfen, Dinge auch zu offenbaren, die nicht in Ordnung sind, die im Grunde uns nur schädigen. So, er offenbart es, aber einer von uns muss auch empfangen. Ja? Was nützt der beste Sender, wenn kein Empfänger da ist? Was nützt der beste Sender, wenn der Empfänger sich nicht traut, auszusprechen, was er empfängt? Also, das Erste, was wir lernen müssen, uns darüber wegzusetzen, über diese Scham, was ist, wenn es falsch ist?
Darf ich was sagen?
Hier? Klar.
Ja? Also, vor 14 Jahren, also wir haben zu unserer Hochzeit hatten wir einen Jungen und ein Mädchen, die Blumen gestreut haben. Und der Junge war ein Sohn eines Landwirts. Und der war mit seinen 5 Jahren mit Haut und Haar Landwirt schon, kleiner Landwirt. Der ist mitgegangen, überall musste er dabei sein. Nun war an unserem Hochzeitstag so tolles Wetter und die hatten Heu draußen liegen und das hätte an dem Tag eingefahren werden können. Und er hatte partout keine Lust, bei uns Blumen zu streuen, er wollte nämlich Heu einfahren. Aber seine Eltern waren nun auch dabei, also es wurde keine Heu eingefahren, er hat nichts verpasst. Aber er wollte nicht keine Blumen streuen. Und hat er dann, wir haben eine ganze Fotoreihe davon, jedenfalls hat er so gegen den Blumenkorb getreten und so weiter. Hat keine Blumen gestreut, hat das Mädchen allein gestreut. Gut, vor 14 Jahren, der ist in diesem Jahr 30 geworden, vor 14 Jahren ist er 16 geworden, da ist er mit dem Moped verunglückt, gegen eine Leitplanke geschleudert worden und war sozusagen gelähmt. Also keiner hatte Hoffnung, dass er jemals wieder aus dem Rollstuhl rauskommt. Und ich habe gebetet. Tag und Nacht habe ich vor Gott habe ich gesagt, Vater im Himmel, dieser Eckhard heißt er, Eckhard, mach ihn gesund. Du kannst dieses Wunder tun, nur du allein kannst es tun. Bitte tu es. Du weißt, wie sehr er leidet und wie er das braucht, Landwirt zu sein. Und so, ich habe also wirklich tagelang, Tag und Nacht gebetet und ganz viel geweint auch. Und ja, und irgendwann hatte ich einen Frieden. Da war ich so ruhig und hatte so viel Hoffnung, dass ich ihm sogar einen Brief geschrieben habe. Und da habe ich dann drin geschrieben, dass Gott ihn heilen wird und dass ich ganz genau weiß, dass Gott ihn heilen wird. Habe ich einen Brief geschrieben, habe den in den Briefkasten der Eltern, die waren nicht da, habe ich in den Briefkasten der Eltern, habe so einen Aufkleber drauf, bitte nehmt das für Eckhard ins Krankenhaus mit. Und ich hatte das eingesteckt und irgendwie ein paar Stunden später habe ich gedacht, was hast du da geschrieben? Wenn das nicht stimmt, der wird niemals an Gott glauben können, weil du reingeschrieben hast, Gott wird dich heilen, das weiß ich ganz genau. Und dann habe ich, also ich weiß nicht, mir ging das sowas von schlecht, weil ich plötzlich habe ich gedacht, was hast du da geschrieben? Alles, die Ärzte, alles spricht dagegen, dass er jemals wieder irgendwo sitzen kann oder gehen kann, sondern nur noch im Rollstuhl. Und du hast das jetzt aufgeschrieben, ja. Und jetzt kriegte ich das an dem Brief aber doch nicht wieder weg. Die Eltern waren in der Zwischenzeit schon im Krankenhaus, hatten diesen Brief mitgenommen. Und ich habe wieder gebetet. Und dann kriegte ich wieder diese Ruhe und wusste jetzt, Gott hat es getan. Aber wie lange hat das gedauert? Wie viele Stunden habe ich da gekämpft? Ne? Und habe mir Vorwürfe gemacht, es geschrieben zu haben. Ja, und er ist gesund. Er ist Ärzteprofessor. Keiner konnte sich das erklären. Er hat sogar einen Bericht geschrieben worden. Er hat dann noch mitgebracht, dass das also ein Wunder gewesen ist. Das kann sich kein Mensch erklären, dass er wieder, er sitzt auf dem Trecker und macht alles. Aber ich wollte nur sagen, so diese Gewissheit, er wird gesund. Und dann gehandelt, diesen Brief geschrieben und dann dieses, habe ich gedacht, es geht völlig gegen den Verstand, das geht völlig gegen alles Mögliche. Das war nur der Glaube in dem Moment, aber plötzlich kam der Zweifel ganz stark.
Das ist auch so ein Danke. Das ist auch ganz wichtig, was jetzt gesagt wurde, weil wenn Gott diese Sache bestätigen will, dann kann er das bestätigen durch einen ganz starken Glauben. Das heißt, in dem Augenblick kommt ein unumstößlicher Glaube und der lässt sich eine Sache tun, aber wenn die Sache erledigt ist, kann der Glaube wieder weg sein. Im nächsten Moment. Und dann kannst du denken, wie das gerade passiert ist. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht machen dürfen. Aber der Glaube war in dem Augenblick da. Dieser Glaube ist ganz, ganz wichtig. Schlagen wir mal jetzt 1. Korinther 12 auf. Da spricht die Bibel über die Gaben. Wenn jeder einfach mal 3 Verse liest und wir gehen dann Stück für Stück vor. Und ich kommentiere dann zwischendurch. Also 1. Korinther 12 von vorne, von Vers 1. Wenn du Vers 1 liest, an sich können wir 2 und 3 weglassen und lesen nach Vers 1 ab Vers 4 weiter.
Also ich 1 bis 2, ne?
Du liest den Vers 1 und dann ab Vers 4.
Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid.
Jetzt könnt ihr ab Vers 4 beginnen.
Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt.
Amen, danke. So, alles dieser Abschnitt. Also die Bibel spricht hier im Vers 1, was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen Kenntnis haben über diese geistlichen Gaben und wie diese geistlichen Gaben bewirken. Und da sagt die Bibel ab Vers 4, dass es verschiedene Arten von Gnadengaben gibt. Hier nochmal, hier sind zwei Dinge drin. Die Gabe wird nicht aus unserer Leistung gegeben, ja, nicht weil du eine Woche fastest, kriegst du jetzt die Gabe. Ja? Oder auch nicht, weil du jeden Tag eine Stunde Bibel liest, kriegst du eine Gabe, sondern Gott teilt ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlicher Art und Weise aus. Dem einen kann er, manchmal kann er das kleinen Kindern geben. Kleine Kinder, ich habe ein Buch darüber, da hat eine ganze Schulklasse, kam der Geist Gottes drüber, die haben alle geweissagt, alle prophezeit. Wunderbar. Gott braucht nicht unbedingt alte Daddys oder so, oder Professoren, wie ich sagte. Er kann auch kleine Kinder nehmen. So, lesen wir weiter. Ab Vers 7 jetzt.
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben.
Da haben wir das wieder. Jede Gabe ist zum Nutzen.
Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist.
Lass uns das Stück für Stück betrachten. Die erste Gabe, von der hier gesprochen wird, ist ein Wort der Weisheit. Das heißt, dieser Mensch empfängt ganz weise Dinge dann. Mach es doch so. Ja, das ist es. Verstehst du? Und er kriegt ganz plötzlich eine Idee. Das ist ganz weise. Das wird am wenigsten als Gabe erkannt. Die Gabe der Weisheit. Aber die ist doch so wichtig, oder? Mhm. Wenn einer sagt, wie du eine Sache in einer halben Stunde tun kannst, anstatt einer Stunde, ist das weise? Ist das gut? Würde ich sagen. Ich würde das gerne, ja. Gerne haben. Ich würde den nicht verachten, würde ich immer schön nahe bei mir halten. Das ist eine der Gaben, die am wenigsten geachtet werden. Die Gabe der Weisheit oder Wort der Weisheit zu bekommen. Das andere, was hier genannt wird, ein Wort der Erkenntnis. Das heißt, der erkennt dann gewisse Zusammenhänge, gewisse Dinge und die teilt er dann mit. Er erkennt die Dinge. Meinetwegen, irgendeiner sagt, ich sah da jetzt gerade, innerlich sah ich ein Bild. Ich sah, meinetwegen, zwei Stiere, die Straßen traten gegeneinander an und die traten einander oder stießen einander mit den Hörnern. Und der eine Stier sah so aus und der andere sah so aus. In dem Augenblick bekommt er eine Erkenntnis darüber, was das bedeutet. Er bekommt eine Erkenntnis über diese Sache. Oder nehmen wir mal einen Friedrich, sagt irgendetwas und sagt, ich habe mit der Scheune das und das vor. Und auf einmal erkennt er, was er machen soll. Er kriegt ein Wort der Erkenntnis. Er sagt, mach das nicht so, mach das so. Und in dem Augenblick spürt Friedrich in seinem Herzen, das ist es. Das war das. Versteht ihr? Die Gabe hat ihm geholfen, zu erkennen, was Gott will. Gut, das ist die Gabe der Erkenntnis. Gehen wir weiter.
Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilung in dem einen Geist.
Genau, jetzt gehen wir die nächsten Schritte. Also hier ist genau das, was Ingeborg brauchte, was Ingeborg bekommen hat in dem Augenblick, Glauben. An die ganze Portion Glauben, dass das, was sie schreibt, von Gott ist. War das? Ich dachte, achso.
Bitte? Nö.
Dass das, was da ist, von Gott ist. Das haben wir mal gehabt am Anfang kurz nach unserer Bekehrung. Habe ich vielleicht schon manchmal erzählt, einige haben schon mal gehört bestimmt. Wir hatten damals einen Handwerker, ich hatte damals einen Handwerker, dem hatte ich viel von Jesus gesagt schon. Da war ich ein Vierteljahr gläubig. Immer wenn ich mit dem auf der Baustelle war, hat er wieder von Jesus was gehört. Und das war im Winter und es war 5:30 oder 6. Auf einmal kommt Anita, die war schon wach, kommt ins Schlafzimmer und im Winter, also als Bauleiter, da schläfst du ein bisschen länger, da brauchst du nicht so viel auf sein, wenn Frost ist. Kommt Anita raus und sagt, der und der ist am Telefon. du musst sofort mal aufstehen. Ich sage, der soll später anrufen, der weiß doch, dass Winter ist. Nein, der hat große Probleme, steh mal sofort auf. Und ich stand auf, ging ans Telefon. Dann sagt er, meine Tochter, die vor 5 Monaten geboren ist, ist todkrank. Und dann erzählte er, wie sie Durchfall gekriegt hat und wie sie in ganz kurzer Zeit ausgetrocknet ist. Ständiger Durchfall hat sie zum Austrocknen gebracht und dann hat sie Gehirnstillstand gehabt, Atemstillstand gehabt, dann haben sie einen Notarzt gerufen, der hat eine Viertelstunde gebraucht oder 20 Minuten, bis er da war. Und dann haben sie das Kind ins Krankenhaus gebracht und haben es an Maschinen angeschlossen und haben gesagt, das menschliche Gehirn kann, ich weiß heute nicht mehr genau, 7 Minuten oder so, danach ist es abgestorben. Also, wir können das Kind nicht sterben lassen, es ist an Maschinen angeschlossen, aber es ist keine Chance mehr, dass es lebt. Ich habe mir das angehört, habe gesagt, wir beten dafür. Hörer aufgelegt, Anita und ich waren zusammen, was machen wir jetzt? Ja, Anita sagt, ich weiß auch nicht, ich habe ein Losungsheft im Bett liegen, das hole ich mal. Anita holt das Losungsheft aus dem Bett, fängt an zu lesen für den Tag. In dem Augenblick, wo sie den Vers liest, der da aus der Bibel stand, kommt ein Glaube über mich. Und ich sage, und das ist für seine Tochter. Ich sofort wieder einen Hörer, zack, 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 gewählt. Und da standen gewaltige Dinge. Da stand drin, ich will Wunder tun unter dem ganzen Volk, wie es noch nie gesehen wurde. Und dann, ein Feuer war auf mir. Ich hab gemerkt, wie das Feuer durchs Telefon ging. Und ich sagte, der Herr wird deine Tochter heilen. Deine Tochter wird nicht in einem Zustand bleiben. Die wird ganz gesund werden. Der Herr wird... Deine Tochter wird nicht in einem Zustand bleiben. Die wird ganz gesund werden. Der Herr wird Wunder tun. Du wirst es erleben. Und er hat an den Telefon. Ja, da war. Und nachmittags traf ich ihn. Wir hatten gemeinsam einen Kundentermin. Dann traf ich ihn und habe ihm gesagt, warum Gott uns sowas tut. Ja? Da war auch Führung drin. Er spürte, es war eine Führung, was wir taten. Habe ich gesagt, wie ist es denn früher in deinem Leben gewesen? Ja, früher ich meinem Gott geglaubt. Ja, und dann bin ich abgegangen von Gott und habe jetzt so viele Jahre gar nicht mehr kennengelernt. Was sag ich? Genau das ist es. Und Gott gebraucht deine Tochter, dich zurückzuziehen zu ihm. Und wenn du Buße tust darüber, dass du Gott guten Mann hast da lassen, hast nichts mehr von ihm wissen wollen, wenn du Buße tust, dann hat Gott sein Ziel erreicht. Und dann wird er deine Tochter wieder in Ordnung bringen, ist doch ganz klar. Und er meinte, ja, dann tue ich das. Das waren menschliche Worte, dann tue ich das. Er wollte das tun. So, wir verabschiedeten uns wieder zurück. Geguckt wieder im Losungsbuch am nächsten Tag. Das war wieder für ihn, ja. Gemerkt, zweiter Tag für ihn, dritter Tag für ihn, vierter Tag für ihn, fünfter Tag für ihn, sechster Tag für ihn, 6 Tage. Jeden Tag war das Wort für ihn. Und jeden Tag hatte ich Glauben für das. Und ab dem dritten Tag habe ich gedacht, jetzt sagst du ihm nicht mehr, was geschrieben steht. Jetzt wartest du ab, ob das geschieht, was hier geschrieben steht. Ich wollte also erleben, trifft das ein, was Gottes Wort hier sagt. Und für Sonnabend stand da, sinnbildlich gesprochen, dass er am Sonnabend richtig Buße tut, von Herzen Buße tut. Also den Mond hat er nur mit dem Lippen Buße getan. Aber den Sonnabend wird er von Herzen Buße tun. Und danach steht geschrieben, am Sonntag stand, und heute werde ich das Wunder tun. Also ich kann es nur so wiedergeben. Jetzt habe ich gewartet auf den Sonnabend. Was wird passieren? Ne? Und Sonnabendnachmittag endlich rief er mich an und weinte am Telefon. Weinte, herzrasend geworden. Hat er gesagt, meine Frau ist am Bett zusammengebrochen des Kindes. Wir können nicht mehr. Wir sind am Ende. Wirklich am Ende. Und ich meine es jetzt ganz ernst, hat er gesagt. Ich gebe mein Leben jetzt ganz ernst, Gott. Juhu, meine Freunde, ich wusste, jetzt kommt auch der Sonntag. Jetzt wird auch der Sonntag kommen, ja? Wenn der Sonntag so eingetreten ist, wird auch der Sonntag so eintreten. Und ich habe gesagt, morgen wird der Herr dein Kind heilen. Morgen wird dein Kind auferweckt, du wirst es erleben. Da war keine Chance, das lag 5 Tage im Koma unter dem Glaskasten, ja, mit unter diesem Ding. Wurde nur künstlich beatmet, ja? Und er wieder,
Meinst du? Ganz sicher, habe ich gesagt. Ganz sicher, da war die Gabe des Glaubens. Versteht ihr? Die Gabe des Glaubens war aktiv. Ich hätte nie in dieser Gewissheit das sagen können aus mir selbst. Ich habe ähnliche Situationen, nicht solche Situationen, viele Male erlebt. Ich habe nie mehr diesen Glauben gehabt wie in dieser Sache, weil Gott hier was tun wollte. Es war die Gabe des Glaubens, die aktiv war, weil Gott hier handeln wollte. Und dann würde ich euch die Geschichte zu Ende erzählen. Sonntagnachmittag gingen sie also wiederum, er mit seiner Frau, das Kind besuchen. Und während sie an dem Glaskasten stehen mit der Oberärztin, schlägt das Kind die Augen auf. Guckt sich um nach links und rechts, guckt sich um, die Ärztin denkt, die Oberärztin, die sieht nicht richtig. Geht hin und prüft die ganzen Werte und stellt fest, das Kind atmet, alles funktioniert wieder. Dreht die ganzen Hähne ab, die ganzen Dinge zu, nimmt den Glaskasten runter und das Kind greift. Die Mutter hält so den Finger hin, das Kind greift nach dem Finger der Mutter. Und an diesem Nachmittag hat die Mutter dem Kind das erste Mal wieder Fläschchen gegeben. Und dann rief er am Sonntagabend an. Du, das ist geschehen, wie du gesagt hast. Und dann hat er mir das erzählt, was ich euch gesagt habe. Das ist geschehen. Ach, da stell dir vor, und hat er mir die Geschichte erzählt. Oh, ich war so erfüllt mit Freude. Und dann hatte ich noch weitergelesen. Noch so bis Mittwoch. Aber das hat mich in dem Augenblick nicht angesprochen, als ich es gelesen habe. Und dann sagte er, ja, aber da ist Folgendes. Die Oberärztin hat gesagt, ja, jetzt lebt es zwar wieder, aber das wird immer geistig behindert bleiben, weil das Gehirn hat länger als 7 Minuten keinen Sauerstoff gehabt und alle Gehirnzellen sind tot. Also es wird nicht mehr vernünftig denken können. Und jetzt kam der Satz, der für Dienstag stand, in mein Gedächtnis. Für Dienstag, den Satz habe ich nicht vergessen. Für Dienstag stand, was ich tue, das tue ich ganz, spricht der Herr. Oh, das war ein starker Satz. Und am Dienstag habe ich ihm gesagt, was? Das wird irre bleiben, dein Kind? Glaubst du denn, dass Gott halbe Sachen macht? Wenn Gott Sachen macht, dann macht er sie richtig, habe ich gesagt. Und dein Kind wird ganz heil werden, du wirst es erleben. Gott hat gesagt, was ich tue, das tue ich ganz. Das steht für Dienstag geschrieben. In dem Augenblick sagte er, Dienstag? Das ist ja interessant. Am Dienstag wollen sie mit unserem Kind alle Untersuchungen machen, alles GGE, Gehirnströme, alles messen. Da sage ich, du wirst es erleben. Am darauffolgenden Samstag hat die Mutter das Kind nach Hause gekriegt und das Kind war absolut normal. Alle Gehirnströme waren normal. Das ist Gottes Weg. Gottes Art und Weise. Das bedeutet nicht, dass Gott das immer tut. Aber Gottes Liebe hat sich hier so offenbart in solch einer Stärke, dass er ihm beweisen wollte, ich liebe dich, mir geht es nicht um deine Tochter, mir geht es um dein Herz. Und die Gabe habe ich seitdem so nicht wieder gehabt. Gott kann also Gaben geben, wann er will. Wenn sie wichtig sind, dann sind sie da. Aber wir müssen auch dann da sein für Gott. Wir müssen dann auch die Dinge aussprechen. In diesem Fall war es für mich nicht schwer, weil der Glaube war so stark in dem Augenblick. Ich konnte das gar nicht zurückhalten. Das ist die Gabe des Glaubens. Wenn ihr sie bekommt, sei die Posaune Gottes. Die zweite, die von der hier gesprochen ist, Gnadengaben, was haben wir gelesen? Aber Glauben in demselben Geist. Hat sie das andere auch schon gelesen?
Sie müsste jetzt.
Heilung, hat sie das schon gelesen?
Ja.
Mhm. Es gibt auch eine Gnadengabe der Heilung. Die Gnadengabe der Heilung unterscheidet sich von der allgemeinen Heilung. Jeder von uns kann für Kranke beten und die Bibel sagt, durch den Glauben werden die Menschen gesund. Aber es gibt nochmal eine spezielle Gnadengabe der Heilung. Diese Menschen, die Gnadengabe der Heilung haben, die haben dann speziell auch einen Dienst der Heilung. Ne? Wenn einer zum Beispiel meinetwegen eine gewisse Fähigkeit hat, in einem beruflichen Leben, dann ist die Fähigkeit ihm gegeben, weil er da tätig werden soll. Ist doch ganz klar. Und wenn einer eine Gnadengabe der Heilung hat, dann ist er nicht dafür da, prophetisch zu reden ständig, ja? Sondern seine Gnadengabe, es muss jetzt aktiv werden. Weil Gott sich damit verherrlichen will. Gott will beweisen, dass er Herr ist über alles, über jede Krankheit. Und darum gibt er auch gewisse Menschen Gnadengaben der Heilung. Nun ist es unter den charismatischen Christen ganz besonders ein spezieller Fall, dass alle sich ausstrecken, oder keiner streckt sich aus nach dem Geist der Weisheit. Ich habe noch keinen Beten hören, das bedeutet nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe noch keinen Beten hören, der sagt, oh Herr, gib mir die Gnadengabe der Weisheit. Aber die meisten beten, gib mir die Gnadengabe der Heilung. Und oft ist es, das menschliche Ansehen. Wenn ich jemand Hände auflege, der wird gesund, dann halten sie mich alle für einen großen King. Das ist eine total falsche Einstellung und ein Missbrauch der Gaben. Gnadengaben dürfen nur dafür da sein, zum Nutzen der Menschen und zur Verherrlichung Jesu. Ja, das muss immer unser Motiv sein, wozu wir die haben. Nicht um uns groß zu machen, sondern Jesus groß zu machen. Gut, lesen wir weiter.
Einem anderen aber Wunderwirkung, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen.
Danke, bis dahin erstmal. Jetzt kannst du auch den nächsten Vers, der schließt es ab.
Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will.
Ja, genau. Wir können sehen, und die Bibel vergleicht das gleich in den nachfolgenden Versen ab Vers 15 mit einem Leib. An einem Leib, das wisst ihr selbst, gibt es Hände, ne? Gibt es Hände? Habt ihr Hände? Mhm. Gut, es gibt Ohren. Habt ihr Ohren? Okay, braucht ihr die Ohren?
Oh,
oh ja. Jeder von euch hat eine Nase. Braucht ihr die Nase? Oh ja. Also, wir können nicht sagen, nur die Ohren kann man weglassen bei mir. Die sind nicht so wichtig, sondern jedes Teil an uns ist wichtig. Und am meisten merkst du erst, wenn es dir fehlt, wie wichtig es ist. Manche Leute denken, der Daumen ist nicht so wichtig. Weißt du, dass wenn du keinen Daumen mehr hast, du nicht mehr greifen kannst? Das merkst du erst, wenn der Daumen mal verletzt ist und du kannst ihn dazu fassen. Dann merkst du erst, wie wichtig der Daumen ist. Und genauso wichtig ist es auch, dass die Gemeinde alle Gnadengaben hat. Versteht ihr, dass jeder was hat? Sonst sind wir nicht rund in uns selbst. Und darum geht es auch, dass wir uns ausstrecken nach den Gnadengaben. Und hier spricht die Bibel zuallererst einem anderen aber Wunderwirkung. Das ist heute, tritt heute in den seltensten Fällen auf. Diese Gnadengabe ist ganz selten geworden. Wunderwirkung, Wunder zu tun. Das hat Jesus getan, als er Wasser in Wein verwandelt hat. Ist doch mal ganz interessant. Du brauchst nur noch die Weinflaschen wieder mit Wasser füllen, legst deine Hände drauf, betest und machst einen Korken drauf, hast den besten Wein wieder.
Ja.
Das ist Wunder. Und vor allem, wenn er so schmeckt wie bei Jesus. Die haben nämlich gesagt, der Wein ist ja besser wie alle anderen, die vorher gekommen sind. Ja? Das ist Wunder tun. Einem anderen aber Prophezeiung. Prophezeiung sind prophetische Gaben. Propheten sind Menschen, die eine Prophezeiung haben. Prophezeiungen sind immer Dinge, die vor dir liegen, die eintreten sollen. Also wenn die Bibel, wenn du eine Gabe kriegst und zum Beispiel Miriam kriegt eine Gabe und sagt zu Rita, übermorgen wirst du, Gott hat mir gezeigt, übermorgen wirst du eine Person treffen, die hast du 10 Jahre lang nicht mehr gesehen. Und du sollst ihr sagen, dass Jesus gekommen ist, ihn zu retten. Ja, jetzt denkst du, Miriam, jetzt hör mal auf.
Ja.
Jetzt bist du, hast du schon ein bisschen abgefärmt, was Bernd da so gesagt hat. Jetzt hast du gleich gedacht, du musst erst einmal, dann sagt Miriam, pass auf, warte ab, was geschieht. Sei wachsam am Mittwoch. Heute ist also Montag, am Mittwoch. Sei wachsam am Mittwoch. Aber wenn du eine Person triffst, die du 10 Jahre nicht mehr gesehen hast, erinnere dich daran. Und dann plötzlich nachmittags kommt einer auf dich zu und sagt, Mann, Rita, dich habe ich 10 Jahre nicht mehr wieder gesehen. Wie schön ist, dich zu treffen. Auf einmal läuft es der kalte Rücken runter. Die Person ist mir wichtig. Sag ihr von mir. Also das sind Gnadengaben der Prophezeiung. Propheten prophezeien, dass in Zukunft auf jemand oder auf uns zukommt. Das ist ganz wichtig. Und in Kapitel 14 haben wir gelesen, die Vers 32, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Oder Vers 29, Propheten aber lasst 2 oder 3 reden und die anderen lasst beurteilen. Das heißt, die Propheten können prophezeien, aber einer muss auch beurteilen, ob das, was jetzt prophezeit ist, von Gott ist oder ob das wie eine Seifenblase ist. Ja? Falsche Propheten prophezeien oft nur Gutes. Daran sind sie zu erkennen. Richtige Propheten haben in der Bibel sehr oft Sünde aufdecken müssen, falsche Haltung aufdecken müssen, Lüge, Betrug und solche Dinge aufdecken müssen. Und das war meist kein schönes Amt. Oder sie haben etwas angekündigt, was kommen wird. Jesaja war ein Prophet, er musste zu Hiskia gehen und sagen, Ordne dein Haus, in Kürze wirst du sterben. Er hat gesagt, mach dein Testament, setz deine Söhne ein, wer was erben soll, in Kürze wirst du sterben. Das war seine prophetische Gabe, die er hatte, die wurde da aktiv. Jetzt war er auf dem Weg nach Hause und Hiskia fällt auf seine Knie und sagt, Gott, was habe ich denn falsch gemacht, dass ich schon sterben soll? Lass mich doch noch eine Weile leben, ich bitte dich darum. Okay, sagt Gott, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube 14 Jahre, ich kann es jetzt nicht genau, das steht jetzt 14 Jahre, aber so und so lange sollst du noch leben. Während Jesaja auf dem Weg nach Hause ist, hört er Gottes Stimme wieder und sagt, geh zurück und sagt ihm, ich gebe dir noch 14 Jahre. Stell dir das mal vor, da hätte Jesaja denken können, ich zurückgehe, gerade habe ich prophezeit, er soll sein Haus bestellen, er wird sterben und jetzt soll ich so rum sagen, ich werde hier unglaubwürdig. Ein Prophet hört die Stimme Gottes und muss tun, was Gottes Geist sagt. Das müssen auch wir lernen. Wir müssen uns ausliefern, Gott gebrauche mich. Wisst ihr, unsere Hauskreise werden erst richtig interessant, wenn Gaben aktiv werden. Sagt ihr Amen dazu?
Amen.
Schön. Jetzt geht es noch in die letzten zwei Gaben. Einem anderen aber Unterscheidung der Geister, heißt es hier. Unterscheidung der Geister meint unterscheiden können, redet der, der jetzt redet, von Gott oder ist es ein Irrlehrer? In dem Augenblick weißt du, das ist falsch oder das ist richtig. Unterscheidung der Geister macht, dass du unterscheiden kannst, ob das falsch ist oder richtig ist. Und das ist eine der wichtigsten Gaben in der Endzeit, in der Zeit, in der wir leben. Wir müssen wissen, ist der Mensch, der uns jetzt redet, von Gott oder ist er nicht von Gott? Betet für diese Gabe, dass er sie bekommt. Als letztes heißt es hier, verschiedene Arten von Zungenreden oder Sprachen. Das muss ich nur mal im Kurzen erklären. Es gibt mehrere Arten von Sprachen. Die eine habe ich schon erklärt, ist eine Gabe zur Selbstauferbauung. Das heißt, du bekommst eine fremde Sprache, die die Bibel auch Engelsprache nennt. Diese Sprache, wenn du sie hast, kann niemand verstehen. Außer der Geist Gottes. Du selbst verstehst sie nicht. Du redest irgendetwas, aber du redest. Das geht bei dir, das machst du nicht du. Und wenn du die Gabe hast, dann geht das automatisch. Wie brrrr, Maschinengewehr. Du redest das, aber wenn du das tust, eine Weile, nehmen wir mal an, du bist entmutigt, aber irgendjemand, ich nehme jetzt Emmische hat jemand frisiert und hat die Sie angeguckt, was haben Sie da mit meinem Haar gemacht? Sie haben mich ja total entstellt. Die Frau geht weg, gibt kein Euro Trinkgeld, ist entsetzt und Emmische ist total unten, was die Frau da, wie sie sich geäußert hat, in welcher schlimmen Art und Weise sie sich da gegeben hat. In dem Augenblick geht sie in eine Nebenkammer da, ich glaube, die gibt es da irgendwo. Und er geht in den Keller, bringt die Handtücher runter und fängt an, in einer Sprache zu reden. Und betet in einer Sprache. Und nach kurzer Zeit kommt sie raus aus dieser Traurigkeit, aus dieser Niedergeschlagenheit, kommt wieder hoch und ist richtig fröhlich. Sie geht runter so und kommt hoch so. Warum? Weil sie die Gabe in Sprachenreden zur Selbstauferbauung genutzt hat. Gott hilft uns mit dieser Gabe, dem Teufel zu widerstehen, der uns runterdrücken will, der uns niedergeschlagen machen will. Manche Menschen, die diese Gabe haben, sitzen im Auto und wenn sie nach Hause fahren, dann benutzen sie diese Gabe. Wenn sie nach Hause kommen, sagen sie, hallo Schätzchen, schön, dass du da bist. Die kommen nicht nach Hause. Oh, was hast du für ein Essen? Was das wieder? Habe ich doch gestern schon gehabt. Seht ihr, wie wichtig diese Gabe ist, ja, dass wir wirklich, ist doch ganz klar, wenn wir Beruf haben, gibt es Phasen, wo wir entmutigt werden, wo wir müde sind, ja. Aber Gott hat diese Gabe gegeben zur Selbstauferbauung, dass du nach Hause kommst und sagst nicht, oh, ich muss gleich ins Bett. Ich bin so fix und alle. Wenn du diese Gabe benutzt und dann sagst, lass mich mal eine Viertelstunde allein. Andere Leute gehen in die Toilette, schließen zu und dann hörst du sie da in Sprachen reden und der andere steht, was macht der da? Was hat denn der da für eine Sprache, ja? Spricht der jetzt Chinesisch? Und nach einer Viertelstunde kommt er wieder raus, macht die Tür auf und strahlt. Preis dem Herrn. Die Sprache zur Selbstauferbauung, das ist die eine Gabe, in Sprachen zu reden. Und die andere Gabe ist da wie eine prophetische Gabe, wie eine Gabe der Weissagung. Der Mensch redet etwas, aber er weiß nicht, was er redet. Und aber er wartet jetzt auf einen Ausleger, der das versteht. Der versteht das dann. Nehmen wir mal an, der spricht jetzt irgendeine Fremdsprache, Kyrillisch oder irgendetwas, was kein Mensch dir ganz bestimmt nicht kann. Aber der Mensch versteht das, als wenn er Deutsch hört. Und er weiß genau, was der redet, obwohl andere das nicht verstehen. Und dann sagt er, das, was er sagt, bedeutet, in 14 Tagen wird ein Mann kommen, der wird das und das sagen. Und der wird nicht von Gott sein. Oh. Versteht ihr? Es ist eine Gabe zur Erbauung, zur Ermahnung, zum Schutz, zur Bewahrung. Der Geist Gottes gibt diese Gaben. Das sind unterschiedliche Arten der Sprachen. Gut. Und die Bibel sagt, ihr könnt das alles noch selbst weiterlesen. Das erste könnt ihr 12 zu Hause zu Ende lesen. Aber der Vers 13 sagt, jetzt damit beende ich das auch, nicht Vers 13, sondern Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem aus, wie er will. So. Das sind die Gaben des Geistes. Es heißt, es ist nicht unser Besitztum. Es gehört zum Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt sie jedem. Manchen gibt er sie als eine ständige Gabe und manchen gibt er es nur, wie ich das von mir im Glauben erzählt habe, als eine augenblickliche Gabe. Wenn die Sache erledigt ist, nimmt er sie wieder zurück und gibt sie dann, wenn es wieder gebraucht wird. Das habe ich auch schon des Öfteren erlebt. Ich habe erlebt, wie ich Weissagen gekriegt habe, das habe ich danach nicht wieder gehabt. Aber dem habe ich eine Weisheit gekriegt. Der musste das haben. Das war nicht so gut. Ich meine, für ihn war es schon gut, aber es war ganz schön eine Ermahnung. Das hätte ich nie sagen können, weil ich ja ein normaler, ein furchtsamer Mensch bin. Aber in dem Augenblick musste ich einem Menschen sagen, der sah so lieb aus. Und in dem Augenblick offenbarte der Heilige Geist, dass er in Sünde lebt. Jetzt musste ich vor allen Leuten das sagen, das schoss aus mir raus. Und ich konnte das nicht, wie soll ich sagen?
Unterdrücken.
Ja, ich hätte es unterdrücken können, aber wie hätte ich mich gefühlt? Ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich das unterdrückt hätte. Aber ich selbst hätte gesagt, das hätte ich ihm doch so sagen können, irgendwo in der stillen Kammer. Aber das floss, versteht ihr? Jetzt musste ich das zulassen, dass es aus mir rausfloss. So. Und die Bibel sagt an dieser Stelle einfach, hier im Korintherbrief, streckt euch aus. Was ist Ausstrecken? Bitte, bitte, gib mir doch auch ein klein bisschen ab. Ist das Ausstrecken? Nein, das ist Ausstrecken.
Dass man alles haben will.
Ich will das! Ausstrecken ist wie ein kleines Kind, das sagt, ich will den Roller! Ich will den Roller! Und die Mutter sagt, das Geld haben wir nicht. Ich will den Roller, Mama! Das Geld haben wir nicht, haben wir doch gesagt, Papa, ich will den Roller! Irgendwann sagt, Papa, gib ihm das, tu mir gefallen, gib ihm das, damit er still ist, aber gib ihm. Das ist Ausstrecken. Ausstrecken ist, nochmal, nicht darum, dass wir was haben, dass wir sagen, jetzt habe ich auch was. Mein ganzes Leben war ich nie mehr. Aber jetzt mit der Gabe, da gucken sie alle, wow, was ist mit dem passiert? Nein, das ist nicht das Motiv. Das Motiv muss sein, ich will ein Segen sein. Ich will dienen. Und ich will, dass in die Gemeinde, in die Hauskreise Leben reinkommt. Ich will, dass Menschen auferbaut werden, Menschen getröstet werden. Aber deine Menschenfurcht, die muss ans Kreuz gehen. Deine Menschenfurcht, dass es falsch sein könnte. Du könntest was Blödes sagen. Oder das müssen wir überwinden. Ich möchte euch einfach hier dann einfach euch auffordern, dass ihr das in Zukunft auch aussprecht. Wenn ihr Eindrücke habt, auch Eindrücke, dann sagt das so, ich habe einen Eindruck, was soll ich mal sagen? Wir sollten noch eine Viertelstunde länger Lobpreis machen, oder? Ich habe einen Eindruck, hier ist jemand, der ist ganz traurig, der hat, Gott will dir jetzt sagen, lass dich nicht entmutigen. Er ist mit dir. Und im Augenblick spürt einer. Oh, danke, das habe ich gebraucht. Versteht ihr? Danke, das habe ich gebraucht. Stell dir vor, du hältst es zurück. Aus Angst. Und derjenige, der die Ermutigung braucht, bekommt sie nicht. Wäre das nicht schade? So, ich wollte euch heute ein bisschen Hunger machen, Appetit machen. Es gibt Gemeinden in Deutschland, die haben Angst vor diesen Gaben. Die sagen sogar, das ist alles vom Teufel, das ist alles vom Teufel. Die haben nur deswegen Angst, weil sie Angst haben, was da, es könnte, Was passiert dann, wenn das in unser Leben kommt? Im Grunde sind es Menschen, die ihr eigenes Leben kontrollieren wollen. Da muss alles in Zucht in Ordnung geschehen, da muss alles so ablaufen, wie sie es wollen. Es darf keiner einen Anstoß haben. Wenn das im Alten Testament unter den Gabenträgern so gewesen wäre, hätte Gott keine Gabenträger gebrauchen können. Gott hat manchmal Dinge gesagt durch Gaben, die waren nicht spektakulär, die waren nicht schön. Aber die Gabenträger mussten bereit sein, dafür, für Gott da zu sein. So, und jetzt komme ich zurück auf Apostelgeschichte 2. Da sagt er, ich will sie ausgießen, diese Gabe, über Professoren, über Doktoren, Juristen, steht das da? Nein. Über Kinder, junge Mädchen. Ja, Mägde waren junge Mädchen. Mein Mägdelein, hat man ja gesagt, Mägdelein sei gesund, ja? Das war ein junges Mädchen. Die Älteste hätten gesagt, was, die? Nein, das nehmen wir nicht an. Denkt man an Timotheus. Fache die Gnadengaben an, die dir gegeben sind. Fürchte dich nicht vor den Älteren. Fürchte dich nicht, muss der immer wieder sagen. Der Timotheus, der war ca. 15, 16, ja? Und da waren Leute, die waren 60. Und dann hat er plötzlich eine Gnadengabe aktiviert. Dann haben die Ältesten gesagt, Bruder, tu dich nicht hervor. Und der kleine Timotheus, oh, ich mach das nicht mehr. Was musste Paulus sagen? Du Timotheus, fach das wieder an. Das braucht die Gemeinde. Fürchte dich nicht vor denen, lass dich nicht entmutigen. Ja, er muss ihn wieder ermutigen. Und ich will euch auch einfach ermutigen. Guckt nicht auf euch selbst, denkt nicht, oh Herr, gib das ja dem anderen. Sondern betet darum, dass Gott euch das gibt. Und das möchte ich jetzt zum Abschluss mit euch tun. Vater, ich bete, dass du Gnadengaben ausgießt in unseren Hauskreisen und überall, Vater, wo dein Volk dich sucht. Bete, dass du einen ganz neuen Hunger und Durst ausgießt, dein Volk zu segnen durch Gnadengaben, Vater. Vater, ich bete, dass du auch ganz bloß den Mut ausgießt, den Mut wirklich das zu sagen, was du sagen willst. Vater, ich will jetzt zuallererst bei diesem Mut heilige Hände ausstrecken über meine Geschwister, dass du sie segnest, Vater, dass du ihnen diesen Mut gibst, diese Freudigkeit gibst, für dich da zu sein, Vater. Lass heute an deinen Geist ganz aktiv sein, Vater. Dass die Menschen das empfangen, was du für sie gehabt hast. Vater, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen. Teile jetzt über jeden Einzelnen aus, was du geben willst. Vater, wo du Gaben des Sprachenredens geben willst. Vater, segne sie im Namen Jesu. Vater, das bete ich, Vater, wo du prophetische Gaben geben willst. Gaben der Weissagung geben willst. Vater, ich bete, dass du sie damit segnest, Vater. Vater, wo du ihnen Gesichter geben willst. Vater, im Namen Jesu, ich bete, dass du das gibst. Ich empfinde das jetzt ganz besonders auf dir, Baba. Deswegen Gott dir Gesichter geben will. Vater, im Namen Jesu. Vater, ich bete, dass du das gibst. Vater, dass du deinen Segen ausgibst, Vater. Im Namen Jesu, Vater, dass die Menschen den Mut haben, auch das dann umzusetzen, Vater. Gieß das aus, Vater, im Namen Jesu. Gieß in mächtiger Weise deinen Geist aus, Vater. Und ich spüre jetzt, dass Gott dir das gerade die Sprache in die Gaben Sprachen rendieren will. Vater, im Namen Jesu, Vater, ich segne sie damit. Vater, komm, Heiliger Geist, und wirke das, was du tun willst. Vater, gieß aus die Gaben des Geistes, Vater. Lass über jeden kommen, Vater, was du geben willst, Vater. Ich bete darum, im Namen Jesu. Vater, ich bete darum, im Namen Jesu. Und Maria, spüre ich, dass Gott hier auch diese gleiche, das gleiche geben wie Baba. Dass du die Dinge siehst im Geist. Du sollst die Dinge im Geist sehen. Im Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass du das tust. Dass du das ausgießt, Vater, im Namen Jesu. Tu du Großes, wirke Mächtiges, Vater. Ganz von Hunger und Durst. Ich bete das von ganzem Herzen, Vater. Vater, gieß auch über Mandy, über Friedrich aus, was du tun willst. Vater, im Namen Jesu, ich bete darum, dass du in mächtiger Weise eingreifst, dich verherrlichst, Vater, im Namen Jesu. Lass deinen Geist in mächtiger Weise da sein. Segne sie, Vater. Segne sie mit Hunger und Durst. Vater, segne sie mit Hunger und Durst. Und ich spüre jetzt so deutlich über beiden, noch ein bisschen stärker noch über Mandy. Dass Gott so ein Sprudeln geben will, so ein richtiges Feuer geben will. Und Vater, lass das sein. Lass diese Feuer zum Aufsehen sein. Mhm. Vater, es bete ich im Namen Jesu, lass diese Feuer zum Aufsehen sein. Seile sie damit, Vater, im Namen Jesu. Seile sie damit, Vater, in Jesu Namen, Vater. Ich bete das von ganzem Herzen, Vater. Gieß deinen Geist aus. Gieß Hunger und Durst aus, Vater. Gieß ein neues, tiefes Verlangen aus, Vater. Nimm auch alle Menschenfurcht weg. Vater, dass alle Menschen wollen, dass die Dinge falsch sein können. Was werden die Leute sagen? Was werden die Leute denken? Nimm das weg, Herr. Ich bete darum, Vater. Gieß es aus, Vater. Gieß es aus, Vater. In Jesu Namen. Vater, gieß es aus im Namen Jesu. Tu du, was du tun willst, Vater. Verherrliche dich durch uns, deine Kinder, Vater. Vater, wir wollen eine lebendige Gemeinde sein, Vater. Eine lebendige Gemeinde, Vater, wir wollen sprudeln, Vater. Aber wir entscheiden uns auch nur das hervorzubringen, was du tun willst. Und dazu segne ich meine Geschwister, Vater. In Jesu Namen, Vater. In Jesu Namen, Vater. Jetzt lasst uns ganz still sein vor Jesus. Und wenn einer irgendwas empfängt, irgendein Eindruck, ein Wort oder irgendetwas, dann fang einfach an, hab den Mut, es auszusprechen.